Finanzrauschen, der Banking-Podcast. Eine Produktion von DGNEX Solution.
Hallo Jessica, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Jessica, wir sprechen heute unter anderem über Change und Kulturwandel. Ein Thema, das derzeit in zahlreichen Unternehmen ein großes Thema ist. Das sind aber Begriffe, die subjektiv ausgelegt werden können. Und es ist auch so, dass jeder etwas anderes darunter versteht oder hineininterpretiert. Sei es mehr Agilität, mehr Fehlerkultur, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weniger, nennen wir es mal, Silo-Denken. Ich schaue mal zu dir. Was bedeutet Kulturwandel in einem Unternehmen denn für dich?
Das ist natürlich direkt eine ganz große Frage zum Einstieg.
So soll es sein.
Ja, ich versuche es mal so zu beantworten. Also Kulturwandel ist für mich jetzt nicht ein Austausch von Unternehmensidentität. Ich glaube, das ist einfach wichtig auch festzuhalten, weil das häufig auch eine Sorge ist von vielen Mitarbeitenden, dass man wirklich an den Kern dran geht. Also für mich ist es eher die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, ohne die eigene Tradition und die eigene Identität zu vergessen oder zu vernachlässigen. Ich glaube auch, dass es ein langwieriger Prozess ist. Also es reicht nicht aus, dass man jetzt nur eine einzelne Folie aufwirft oder einen einzelnen Workshop durchführt. Also viele Einzelaktionen führen zu keinem Kulturwandel aus meiner Sicht. Wir brauchen da schon ein gut funktionierendes, ineinandergreifendes System, um das Ganze zu bewegen. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, deswegen auch das Thema Langwierigkeit, es bedeutet für viele Menschen einfach auch Gewohntes, Liebgewonnenes loszulassen. Und das schmerzt häufig. Ich meine, das kennen wir alle, glaube ich. Das können wir auch alle gut nachvollziehen. Und dem muss man auch Zeit und Raum geben an der Stelle. Ich glaube aber auch ganz fest daran, dass es heute notwendig ist, dass Unternehmen anpassungsfähig sind und bleiben. Weil, wenn wir mal schauen, die Umgebung ändert sich einfach auch. Also die Märkte verändern sich, die Kundenanforderungen verändern sich, Technologien kommen neu dazu. Und gerade in den letzten Jahren ist diese Schnelligkeit einfach noch extrem angestiegen. Und deshalb ist es für mich eine Transformation nicht ein nice to have, sondern eine notwendige Voraussetzung, dass Unternehmen zukunftsfähig bleiben.
Du sprichst es gerade an, Transformation. Welche Rolle und Führungsstile braucht es denn, um eine Kultur im Unternehmen zu schaffen, die offen für Transformation ist?
Also für mich ist es vor allem ein kooperativer Führungsstil. Also ich weiß noch ganz genau, als ich angefangen habe in der Führung, gab es mehr diesen leistungsorientierten Führungsstil. Es wurde rein auf Leistung geschaut und leistungsorientiert auch geführt. Und ich glaube aber heute ganz fest daran, dass wir kooperativ führen sollten, können, dürfen auch. Und es ist mir besonders wichtig, ich möchte Mitarbeiter mitnehmen. Also zum einen durch Transparenz, durch offene Kommunikation. Ich möchte sie motivieren und inspirieren und eine Umgebung schaffen, in der sie dann wieder sich entwickeln können und wachsen können. Das ist für mich jetzt das, was wir dringend brauchen, auch aus meiner Sicht aktuell. Und ich habe deshalb auch für mich entschieden, auch ganz am Anfang in meiner ersten Führungsrolle, dass ich Führungswerte gerne hätte für mich, auf denen meine Führung basiert. Und das sind 5 Stück: Verantwortung, Vertrauen, Wertschätzung, Transparenz und Kreativität. Also Kreativität natürlich, weil es Marketing- und Comms-Bereich natürlich dringend braucht, ist eine Basis dafür. Und was es, glaube ich, auch in der Führung ganz dringend braucht, ist Kommunikation. Also wirklich Mitarbeiter mitzunehmen, Dinge auch zu erklären und einzuordnen und eine Klarheit und eine Orientierung vorzugeben. Weil Menschen akzeptieren ja beispielsweise Veränderungen jetzt nicht nur, weil sie logisch sind, sondern sie akzeptieren das besser, wenn sie es nachvollziehen können und wenn sie auch verstehen, welchen Beitrag sie selbst leisten können, einfach um diese Veränderung dann zum Leben zu erwecken.
Orientierung und Nachvollziehbarkeit ist ein Stichpunkt für meine nächste Frage. Und zwar habe ich ein Zitat von Werner Bühnagel mitgebracht, der viele Jahre in verantwortlicher Position bei Großprojekten zum Mitarbeitertransfer tätig war und in einem Buch schrieb, dass erfolgreiches Change Management erst dann funktioniert, wenn man Mitarbeiter zu Change Agents macht. Ein Mitarbeiter versteht Change Management dann positiv, wenn es als transparenter Prozess zur Befähigung gestaltet ist und negativ, wenn es sich um reine Verordnung von oben handle. Wie sieht das denn in deinem Bereich aus und wie stehst du dazu?
Ich teile das komplett. Also für mich ist Transparenz, hatte ich ja eben auch gesagt, ein Führungswert, der mir einfach wirklich persönlich auch total wichtig ist. Und das heißt für mich einfach Dinge einzuordnen und eine Orientierung zu geben. Und in der Führung geht es für mich auch nicht um die reine Steuerung an der Stelle. Also ich versuche beispielsweise in jedem Bereichsmeeting, an dem ich teilnehme, auch Entscheidungen nachvollziehbarer darzustellen. Jetzt kann ich natürlich nicht, auch klar, glaube ich, jede Information sofort irgendwie bis ins letzte Detail auch teilen. Das macht dann auch keinen Sinn. Ich verstehe es als meine Aufgabe zu sortieren, und das, was sozusagen wirklich wichtig ist für die Mitarbeitenden, dann auch zu teilen an der Stelle, um das Ganze auch zu erklären, weil ich glaube, Unsicherheit entsteht gerade in Transformationsprozessen dann, wenn Entscheidungen einfach nicht nachvollziehbar sind, wenn man sich selbst nicht darin wiederfindet. Und ich glaube, es braucht diesen Transfer einfach zu leisten in der Führung, dass du, oder wie ich es versuche in den Bereichsmeetings, einfach erklärt, was hat diese Entscheidung beispielsweise jetzt an Auswirkungen für uns konkret als Bereich? Das ist ja das letztendlich, was die Mitarbeiter interessiert. Was bedeutet das für mich, für meine Arbeit, für meinen Bereich persönlich, dass Entscheidung XYZ getroffen wurde? Ich glaube, das ist einfach wichtig und auch immer wieder darauf zurückzuführen und das einzuordnen, welchen Beitrag man selbst leisten kann. Weil ich glaube, dass es heute schon ein wichtiges Thema für die meisten ist, zu verstehen, was der eigene Wertbeitrag sein könnte.
Schauen wir mal auf den Arbeitsmarkt. Viele Organisationen spüren gerade die Auswirkungen des Fachkräftemangels oder steigenden Wettbewerb, wirtschaftliche Herausforderungen, Anpassungen an schnelle Veränderungen. Wir haben auf der anderen Seite die Gen Z, die sich einen Gegenentwurf zur traditionellen Arbeitswelt wünscht. Laut Studien ist der jüngeren Generation zum Beispiel Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit wichtig, Freizeit, gutes Gehalt, mobiles Arbeiten bei einer neuen Tätigkeit. Wie geht das denn mit wachsendem Druck zusammen und welche Herausforderungen siehst du dabei?
Das ist eine total spannende Entwicklung. Also ich finde das total positiv, wenn man seine Erwartungen klar formuliert. Weil nur dann, wenn ich es klar formuliert sozusagen kommuniziert bekomme und auch verstehe, wieder können wir wieder auf das Thema auch verstehen und nachvollziehen können, nur dann kann ich auch versuchen, etwas zu ändern in diese Richtung, um dem entgegenzukommen. Weil ich glaube, es war früher häufig so, dass nur Unternehmen ihre Erwartungen an Mitarbeitende ausgesprochen haben und dass es nur diese eine Seite gab. Und ich glaube, es ist heute total wichtig, dass offen kommuniziert werden kann, auch was die eigenen Erwartungen an diese Rolle, wie du es auch gerade gesagt hast, ne, diese Themen Sinnhaftigkeit, also dieser Purpose, der ja so ganz oft überall auch zitiert wird dann, der ist einfach wichtig und das kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es auch ein Spannungsfeld tatsächlich ist. Zum einen, weil das vielleicht dienstältere Mitarbeitende, jetzt sage ich gar nicht rein altersbezogen, sondern wirklich dienstältere, längere Dienstzugehörigkeit zu einem Unternehmen vielleicht gar nicht so kennen, weil das früher gar nicht so gab. Das ist so Punkt eins, dass man sich in einem Spannungsfeld auch heute bewegt zwischen sehr klaren Erwartungen, sehr klar formulierten und einer Kultur oder einem Mitarbeiteranteil, der das noch nicht so kannte, der da reinwachsen könnte, rein theoretisch.
Was auch zur gegenseitigen Irritation wahrscheinlich führt, ne?
Total, ja. Mhm. Und ich glaube, da ist gerade die Führungskraft gefragt, natürlich in dieser Spanne sich auch zu bewegen und da hoffentlich auch gut zu führen dann. Das ist eine sehr große Herausforderung auch, finde ich, für Führungskräfte heute. Und die sehe ich selbst auch für mich natürlich. Und das andere ist aber dieses Verstehen und Möglichmachen eines Umfeldes, da kommen wir auch wieder zur Kultur zurück, dass Mitarbeitende überhaupt ihre Erwartungen klar und offen und ehrlich transportieren, weil wie will ich was ändern oder wie kann ich unterstützen, wenn ich die Erwartungen gar nicht kenne? Und deswegen finde ich diese Entwicklung, dass heute gerade die jüngere Generation das sehr klar formuliert, sehr gut und auch notwendig.
Ja.
Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen bei all den Themen, die diskutiert werden, dass trotzdem immer noch, und daran glaube ich fest, auch eine Leistungskultur da sein muss. Ne? Mhm. Also es geht jetzt nicht nur um die reine, was ist mir wichtig, sondern auch trotzdem, dass eine Leistungsbereitschaft vorhanden ist in Unternehmen, dass ein Ownership erkannt wird, also Verantwortung selbst zu übernehmen. Und das sehe ich aber auch in der Rolle der Führungskraft, dass man das ermöglicht, Verantwortung abgibt und diese Räume schafft oder diesen Raum der transparenten, ehrlichen Kommunikation untereinander zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft und aber auch klar zu formulieren, was die Erwartungen von der anderen Seite sind dann. Ich glaube, dass es da ein Geben und Nehmen an der Stelle ist dann.
Erwartungen klar formulieren. Wenn wir jetzt mal bei der jüngeren Generation bleiben, was erwarten Sie denn konkret von Führung? Und was war früher nicht so klar eingefordert? Und gibt es denn Dinge, die du bewusst vorlebst? Und wenn ja, welche?
Also ich gebe gerne mal ein Beispiel. Ich hatte mal einen Trainee aus einem Nachwuchskräfteprogramm in meinen Bereich übernommen. Und ich war dann sehr überrascht, als direkt, ich glaube, das war sogar direkt in der Woche 1, sozusagen des Tätigkeitsbeginns, ein Gesprächstermin bei mir eingestellt wurde, was natürlich vollkommen okay ist. Also das hat mich jetzt nicht überrascht. Ja. Also man darf nicht Termine mit mir machen.
Ja.
Nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Aber was mich überraschte, war der Inhalt, weil ich dachte, naja, wir unterhalten uns mal gleich. Ich hatte mich vorbereitet, ne? Und was sind die Erwartungen an die Rolle? Und wir sprechen über Rahmenbedingungen, Arbeitszeiten. Es kommen bestimmt Fragen. Also ich war schon vorbereitet, aber was mich überrascht hat tatsächlich, war diese extreme Klarheit in der Erwartung des Mitarbeitenden, also des Neuen, des Neustartenden sozusagen, nämlich eine offene, transparente Kommunikation, regelmäßiges Feedback und es wurde auch schon terminiert direkt danach dem Termin. Wow. Die Termine wurden sofort eingestellt. Das war jetzt nicht nur ein, ich sag ihr das mal, sondern ich bleib da auch dran und stelle ihr dann aktiv auch den Termin ein. Regelmäßiges Feedback, Wertschätzung, ehrlich gemeint, so wurde auch so in meine Richtung verbalisiert. Mhm. Verstehe ich total und finde das auch richtig und wichtig. Und auch die eigene Entwicklung im Fokus zu stellen, also Perspektiven aufzuzeigen für diesen Mitarbeitenden. Und das war ihm total wichtig und das formuliert er sehr klar in unserem allerersten offiziellen Gespräch.
Ja.
Und ich fand das gut, weil nur damit kann ich dann auch arbeiten. Und dann weiß ich auch, was sozusagen der Wunsch ist oder wie schaffe ich es, dann mit diesem Mitarbeiter zukünftig zusammenzuarbeiten. Und ich habe versucht, bis heute auch von diesem Gespräch, das ist auch schon ein paar Jahre her, das auch zu übernehmen, weil ich bin, als ich angefangen habe im Berufsleben, ich habe im Studium 2010 bin ich gestartet, da war halt eine ganz andere Kultur. Da war das noch nicht so, dass man so extrem klar eingefordert hat, was einem wichtig ist.
Mhm.
Und ich fand das ein gutes Beispiel, das so zu tun. Und es hat mir ja persönlich auch imponiert, dann sozusagen auf der anderen Seite der Führungsrolle. Und dann habe ich mir versucht, das auch beizubehalten, das auch zu tun. Also wirklich das, was ich erwarte, klar anzusprechen. Und das versuche ich bis heute auch so zu tun, weil ich glaube, es ist immer ein gegenseitiges Verhältnis, es ist ein Gespräch. Und dass jeder hat Erwartungen an den anderen, an eine Rolle, an ein Gespräch, an ein Miteinanderarbeiten. Und das versuche ich bis heute auch dann klar zu formulieren und das auch vorzuleben und so hoffentlich auch Beispiel zu geben für alle, die mit mir zusammenarbeiten, dass sie das gerne auch machen können, natürlich mir gegenüber dann.
Ich finde das super bewundernswert, dass ein Trainee direkt am Anfang so seine Erwartungen klar formuliert, kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden.
Ja, das stimmt, ja.
Bleiben wir mal bei Führung. Laut einer PwC-Studie wollen 88% der Arbeitnehmenden künftig mindestens einen Tag pro Woche im Homeoffice arbeiten. 96% der Arbeitgebenden haben ihre Büros bereits an die veränderten Arbeitsbedingungen angepasst. Was zeichnet denn deiner Meinung nach moderne und gute Führung aus? Wie führst du im Hybrid- oder Homeoffice-Setting ohne Mikromanagement, aber auch ohne Kontrollverlust?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe am Anfang meines Berufslebens, also ich habe ja gerade gesagt, 2010 bin ich nach dem Studium sozusagen dann gestartet in meine erste Rolle, habe ich international mit Schwerpunkt gearbeitet. Und da gab es eigentlich ja nicht dieses klassische Büro-Zusammenarbeiten, weil alle meine Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die saßen in Auslandsstandorten. Also ich habe direkt die Verantwortung für 13 Länder übernommen.
Mhm.
Und natürlich konnte ich jetzt nicht jede Woche, obwohl ich das gerne gemacht hätte, vor Ort sein. Und damals gab es auch noch nicht das, was es heute gibt, dass jeder Konferenzraum mit Videokonferenzanlage ausgestattet ist, dass man an seinem eigenen Platz Videokameras gab, das gab es einfach nicht.
Man hat sich nur gehört.
Nur gehört, also ich habe wirklich viel telefoniert. Das war mir auch wichtig, weil das war eine Art, eine Möglichkeit für mich, doch so ein bisschen mehr in den direkten Dialog reinzugehen, nicht nur über E-Mail zu arbeiten. Deswegen habe ich wirklich, ich glaube, da habe ich einige Kollegen und Kolleginnen Wahnsinn getrieben um mich herum. Das wurde mir letztens auch mal wieder gesagt bei einem Gespräch. Ich hätte ja wirklich den ganzen Tag telefoniert.
Okay.
Und das stimmt tatsächlich auch, weil ich versucht habe, diese Brücke zu schlagen zwischen dem nicht vorhandenen normalen Office-Arbeiten, weil das eine Art hybrides Arbeits- oder Remote-Arbeitsmodell eigentlich für mich war.
Mhm.
Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist immer noch, dass man diesen persönlichen Austausch hat, also wirklich in Präsenz. Daran glaube ich ganz fest. Das ist natürlich auch gerade für Marketing- und Comms-Teams ultimativ wichtig, weil ich finde, viel Kreativität kann auch entstehen, wenn man sich persönlich austauscht und persönlich im gleichen Raum auch aufhält und da gemeinsam arbeitet dann auch.
Mhm.
Das geht auch hybrid, aber ich glaube, es tut immer auch ganz gut, das mal in Präsenz zu machen. Deswegen glaube ich fest an ein hybrides Arbeitsmodell. Und ich habe dann auch, als ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin beispielsweise, das war so eine Art Kulturschock für mich, weil ich in eine Nach-Corona-Welt reinkam. Also ich bin kurz vor Corona in Mutterschutz gegangen, aus einer 5-Tage-Office-Woche. Also wir saßen wirklich von montags bis freitags im Büro.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Kann man sich nicht mehr vorstellen. Und bin dann zurückgekommen in eine Welt, wo wir damals an Split-Operations gearbeitet haben. Das heißt, 50% des Teams waren im Büro und die anderen 50 im Homeoffice, immer abwechselnd. Und das allererste, was ich gemacht habe, weil mir der persönliche Austausch einfach super wichtig ist, ich habe dann meine eigenen Bürotage so gelegt, dass ich dann Team 1 sozusagen sehen konnte an meinem ersten Büro-Office-Tag und Team 2 am zweiten Office-Tag, sodass ich wirklich einen persönlichen Austausch machen konnte mit allen, weil das ist mir in der Führung wichtig, dass ich wirklich auch Momente habe, dass mein Kalender nicht komplett voll ist, auch bis heute, wo ich ansprechbar bin einfach. Das geht jetzt nicht so einfach und so leicht und der Kalender ist immer voll, aber ich glaube, das gehört einfach mit dazu und ich weiß auch, dass hybrides Arbeiten gut funktioniert, weil ich hatte ja einen Teil des Teams in London sitzen, die habe ich natürlich auch nicht ständig gesehen. Und gerade für diese Kollegen und Kolleginnen war dann das Thema mit Homeoffice arbeiten oder remote total hilfreich, weil so hatten die nicht mehr das Gefühl, dass sie zu weit entfernt sind, weil jetzt waren ja alle über Computer eingewählt. Wir haben uns alle virtuell getroffen und die hatten nicht immer den für sie vielleicht gefühlten vermeintlichen Nachteil, dass sie die Einzigen sind, die sich irgendwie einwählen müssen. Und früher war das wirklich mit hier so Telefonspinne, wurden die irgendwo reingestellt in einen Raum, haben nur bei Telefon mitgehört, konnten keine Gesichter sehen. Mhm. Also das war wirklich eine große Herausforderung. Ich glaube, das hat vielen dann auch gut getan, gerade was meinen Bereich anging, dass man sich gefühlt ein bisschen annähern konnte. Und es gab auch den Wunsch aus dem Team heraus und die Ideen, was können wir für Formate schaffen, die uns eine Art persönlichen Austausch auch über virtuelle Kanäle ermöglichten. Und da gab es dann die Ideen, daran erinnere ich mich noch gut, dass wir ein Digital Coffee machen, optionale Teilnahme, also man musste nicht teilnehmen, konnte alle 2 Wochen und die Bedingung war kein Büro oder kein Business Talk. Also man sollte wirklich rein über private Themen, was man erzählen wollte und teilen wollte, da gab es keine Pflichten
zu. Hat das geklappt?
Das hat total gut geklappt. Okay. Also man musste manchmal ermahnen, weil man verfällt ja dann doch sehr leicht mit seinen direkten Kollegen und Kolleginnen genau wieder in diesen Arbeitsgeschichten rein oder ach, letztens gab es doch mal das oder wir brauchen noch eine Entscheidung dafür. Und dann gab es immer eine Person in dieser Runde, die angemahnt hat, Achtung, jetzt kommt wieder ein Bürothema, das wollten wir doch nicht machen, lass uns bitte wieder zurückgehen. Und es hat sich irgendwann eingespielt dann auch und es war echt schön, was man da auch erfahren hat voneinander, weil das war der Versuch, dieses klassische Gespräch am Morgen in der Küche zu ersetzen einfach, was man sonst hatte halt, ne, wenn alle im Büro waren dann.
Mhm. Cool, ja, finde ich gut. Gehen wir mal über zu einem anderen sehr wichtigen Thema. Mhm. Und zwar gibt es Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die zeigen, dass im Jahr 2025/26 rund 50% der erwerbstätigen Frauen in Deutschland in Teilzeit arbeiteten. Damit ist die Teilzeitquote weiblicher Beschäftigter weiterhin sehr hoch, während die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen leicht sank. Du bist ja Bereichsleiterin und du bist Mutter. Wie funktioniert denn bei dir Work-Life-Balance? Was ist möglich und was ist denn in bestimmten Rollen, wie zum Beispiel deiner Rolle, einfach nicht möglich?
Möchtest du eine ehrliche Antwort?
Ich will eine absolut ehrliche Antwort.
Oder eine politisch korrekte Antwort?
Bitte ehrlich, immer ehrlich.
Also ich glaube, es gibt für mich, sagen wir mal so für mich gesprochen, es gibt nicht für mich den perfekten, völlig ausbalancierten Tag im Leben der Arbeitsrolle und der Privatrolle. Das gibt es einfach nicht. Also wenn es jemand hat und es jemand im System gut findet und schon gut ausgeübt hat und da Profi ist, gerne bei mir melden. Da bin ich sehr ansprechbar.
Tipps an Jessica.
Tipps an mich, bitte.
Shownotes findet ihr dann hinterher.
Genau. Dann schickt es mir gerne zu. Da bin ich total interessiert dran. Also ich glaube, man muss so ein System für sich aufbauen. Also vielleicht zum Hintergrund, mein Mann und ich, wir arbeiten beide Vollzeit und haben eine Tochter, die ist jetzt mittlerweile 6 Jahre alt. Und wir teilen uns diese Betreuungszeit wirklich 50-50 auf. Das ist eine bewusste Entscheidung, die wir auch gemeinsam getroffen haben. Und das ist unser System jetzt sozusagen, ne? Und dann schauen wir, wie wir das System aufbauen. Das hat auch schon angefangen, als sie geboren worden ist, weil da haben wir auch Elternzeit direkt aufgeteilt. Also ich war 8 Monate in Elternzeit und mein Mann dann 6 Monate. Er war der erste Mann in seinem Unternehmen, der überhaupt Elternzeit genommen hat. Das gab es gar nicht.
Oder?
Ja, total erschreckend, weil unsere Tochter ist ja erst 6 Jahre alt.
Ja.
Und er war damit aber auch Role Model dann tatsächlich, weil ein paar Monate später hat ein Kollege von ihm das genauso gemacht. Er hat ihm auch damals gesagt, ich fand das toll, dass du es gemacht hast.
Cool. Ja.
Also hat er sich eher getraut, das auch anzufragen, wurde auch bei ihm bewilligt. Er war auch 6 Monate in der Elternzeit dann. Und das ist unser System und das hat super gut für uns bis heute funktioniert. Also an guten Tagen. weil es gibt natürlich immer die Phasen im Leben, da ist dann mal mehr der Beruf im Fokus. Dann gibt es die Phase, da ist die Familie mehr im Fokus. Mhm. Deswegen glaube ich, muss man da auch immer irgendwie sich flexibel halten an der Stelle. Und wir machen bis heute zum Beispiel jeden Sonntagabend planen wir unsere darauffolgende Woche.
Mhm.
Also wie klappt das mit der Betreuung? Weil wir haben feste Tage zugeteilt, das ist mir total wichtig.
Ja.
Und dann gucken wir halt trotzdem nochmal drauf, ne? Weil dann kommt mal ein Termin dazu, wo ich dann doch mal weg muss an dem eigentlichen Tag, wo ich dann unsere Tochter betreuen möchte oder sollte. Und da muss man sich auch da, glaube ich, flexibel halten. Mir ist aber wichtig, dass ich auf jeden Fall Zeit mit meiner Tochter verbringe, vor allem, weil sie noch so klein ist. Ich glaube, der Tag wird kommen, da wird sie mir dann sagen, nee, jetzt reicht's auch, ich möchte mit meinen Freunden alleine um die Häuser ziehen oder irgendwas alleine unternehmen, brauchte ich jetzt nicht mehr dazu. Und so genieße ich halt die Zeit noch, wo sie gerne auch mit mir Aktivitäten unternimmt, wir irgendwas Schönes machen oder einfach auch nur, letztens haben wir nur zu Hause abends zusammen auf der Couch gelegen und gelesen, also haben gar nichts Großes jetzt geplant oder gemacht. Das kommt immer mal wieder ins Wanken, das System. wenn dann so Sachen passieren, wie dass sie den Wunsch äußert, dass ich in der Tanzgruppe, also wo sie tanzt, unterstütze. Jetzt bin ich Co-Trainerin der Kindertanzgruppe geworden. Und das bringt natürlich mein aus meiner Sicht gut funktionierendes Thema doch ins Wanken einfach. Mhm. Ne? Das sind so unvorhergesehene Themen. Ja. Die nehme ich damit rein und ich glaube, was auch dazu gehört, ist nicht nur, dass du privat dein Setup aufbaust, wie es für dich passt. Und wir haben auch einen Oma-Opa-Tag in der Woche noch, wo unsere Tochter dann von Omas und Opas immer abwechselnd, weil wir haben noch beides, also beide Seiten noch vollständig, da sind wir auch total happy und glücklich drüber. Und die unterstützen auch gerne und dann ist sie einen Tag in der Woche bei der einen Oma und Opa und dann im Wechsel. Aber es braucht auch, glaube ich, die Unternehmensseite, die das mitträgt. Und da habe ich, und da kommen wir auch wieder zum Thema Erwartungen, auch von Anfang an klar formuliert, als ich hier angefangen habe, ich bin jetzt ein bisschen über ein Jahr hier, dass ich gerne halt diese Möglichkeit hätte, dass ich 2 Nachmittage pro Woche mit meiner Tochter verbringe. Und das wurde auch ermöglicht und da bin ich auch total happy drüber. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu zeigen, welche Modelle es geben kann, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Und dass es auch, naja, vielleicht 90% der Fälle sehr gut funktioniert. Und das ist aber auch nicht immer perfekt, das einfach. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig, dazu zu sagen einfach.
Ja, also bist auf jeden Fall ein tolles Vorbild und zeigst, dass beides klappen kann, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall Abstriche machen muss natürlich. Ne? Hm. Du hast es angesprochen am Beispiel deines Mannes. Wir arbeiten in einem Umfeld, das sehr lange recht homogen geprägt war und weibliche Führungskräfte waren und sind noch immer recht unterrepräsentiert. Gab es Momente, in denen dir bewusst wurde, genau deshalb ist Sichtbarkeit wichtig und Veränderung?
Ja, die gab es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist, also A, ja, Sichtbarkeit ist wichtig und Veränderung auch. Also so wie ich es gesagt habe an den verschiedenen Beispielen auch, Anpassungsfähigkeit ist einfach eine ultimative, notwendige Voraussetzung für alles. Nicht nur für Unternehmen, anpassungsfähig zu bleiben, was ihre eigene Identität und Kultur angeht, sondern auch in anderen Umfeldern, wie jetzt sozusagen Beruf und Familie irgendwie versuchen zu kombinieren. Auch da musst du anpassungsfähig bleiben. Ne? Siehe, wenn du wie wir jeden Sonntag nochmal deine Woche neu planst, hast eigentlich dein System, aber trotzdem kann irgendwas sein, wo du nochmal dich anpassungsfähiger zeigen musst. Und ich glaube aber auch fest daran, dass es nicht darum geht, dass wir sagen, Frauen gegen Männer oder Männer gegen Frauen, sondern es sollte ein Miteinander sein.
Genau.
Wir sollten einen gemeinsamen Weg finden, weil ich fest daran glaube, dass die unterschiedlichen Perspektiven ein Unternehmen ausmachen, dass wir verschiedene Typen Mensch, verschiedene Charaktere, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Kulturen, also eigentlich alles, was es so gibt, brauchen, um als Unternehmen stark zu sein. Weil ich glaube ganz fest daran, dass wir nur als Team stark sein können.
Ja.
Und da bringt es dann nichts, gegenseitig Fronten aufzubauen oder so, sondern wirklich zu schauen, wo können wir ansetzen, was können wir gemeinsam erreichen und klar zu zeigen. Und das ist für mich auch ein Teil von Sichtbarkeit an der Stelle, zu zeigen, wie viel sinnvoller es doch ist, dass wir gemeinsam Dinge anpacken.
Ja, wie unser Slogan, gemeinsam vorn.
Genau. Also das ist mir wichtig einfach. Und da versuche ich auch in die Sichtbarkeit reinzugehen, das zu zeigen und auch vorzuleben. Und ich selbst profitiere ja auch total davon, wenn andere Frauen als Role Model auftreten und nehme da immer was mit. Ich lerne immer irgendwas aus Gesprächen, aus irgendwelchen Panel-Diskussionen oder so. Da kann ich immer was mitnehmen. Und da versuche ich auch meinen Teil einfach beizutragen und zu unterstützen. Und wenn das gelingt, dass, wenn ich sichtbar bin bei diesen Themen, dass andere sich davon inspiriert fühlen und was mitnehmen können, dann finde ich es natürlich super und dann freut mich das auch.
Ja, super. Zum Schluss ein paar letzte Fragen, die du bitte jeweils mit einem Satz beantworten sollst. Bist du ready?
Ich bin, ja, total.
Super. Okay, die erste Frage. Gute Führung bedeutet?
Orientierung geben, Verantwortung übernehmen und Mitarbeiter oder Menschen wachsen zu lassen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten von ihrem Arbeitgeber?
Vertrauen, Entwicklungsmöglichkeiten und ehrliche, transparente Kommunikation.
Change ist wichtig, weil?
Stillstand in einer Welt, die sich fortlaufend verändert, keine Option mehr ist heute.
Vielen Dank, Jessica, dass du heute unser Gast warst. Es war sehr schön mit dir und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ja,
freut mich.
Und vielleicht bis bald.